Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Papst Franziskus hat den deutschen Bischöfen längst zu verstehen gegeben, was er von ihren Reformideen und dem sogenannten synodalen Weg hält. Er hat zum Beispiel gesagt, es gebe in Deutschland bereits eine schöne große evangelische Kirche, eine zweite davon wünsche er sich nicht. Aus Sicht des Papstes heißt das wohl, bitte nicht rütteln an Zölibat, Sexualmoral und Frauenrolle. Das kann er den deutschen Bischöfen diese Woche noch mal persönlich sagen, denn die sind zu turnusmäßigen Gesprächen im Vatikan beim sogenannten Ad Limina-Besuch. Was von den konfliktträchtigen Gesprächen zu erwarten ist, das kann ich jetzt Norbert Lüdecke fragen. Er ist emeritierter Professor für Kirchenrecht an der Universität Bonn und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Lüdecke.
Morgen, Frau Dietrich.
Herr Lüdecke, wird Papst Franziskus die Visite der deutschen Bischöfe nutzen, um sie wieder auf Linie zu bringen?
Wo nötig, ja. Denn man muss ja sehen, im Kern ist das der Sinn dieser Besuche. Es geht um Rechenschaft über die Amtsführung. Und wenn die laufenden Infos des Nuntius und der pflichtgemäße Selbstbericht eines Bischofs, der jetzt vorliegen muss, Auffälligkeiten in puncto Lehre und oder Disziplin zeigen, dann wird er den Bischof an seine Pflichten und seinen Treueid erinnern. Denn man muss ja wissen, jeder von denen hat vor der Übernahme seines Amtes geschworen, Lehre und Recht hundertprozentig zu befolgen und beim Rechenschaftsbesuch Aufträge und Ratschläge von Papst und Kurie treu anzunehmen und eifrigst umzusetzen. Und ich wüsste wirklich nicht, welcher dieser Treueidgenossen da ausscheren sollte. Also darum geht es im Kern.
Und ist der synodale Weg in Deutschland aus Sicht des Papstes eine Auffälligkeit, zu der er was sagen muss?
Sie haben in der Anmoderation ja bereits darauf hingewiesen, dass der Papst schon mehrfach zu erkennen gegeben hat, dass er das in der Tat für eine Auffälligkeit hält. Nur in Deutschland meint man in der Selbsteinschätzung, der synodale Weg sei ein erfolgversprechender Reformweg. Er ist kein Reformweg. Weder kann er selbst etwas reformieren, noch führt er zu substanziellen Reformen hin. Denn die dort erträumten Reformen sind in der katholischen Kirche gar nicht möglich. Und da können die Wanderer sich den Weg dann noch so schön reden. Das bleibt ein Rundweg, den Bischöfe angelegt haben, um Widerständigkeit zu ermüden. Möglicherweise ist aber die Eigendynamik so stark, dass die Bedenken des Papstes wirklich berechtigt sind.
Sie meinen die Eigendynamik, dass sich dieser synodale Weg in Deutschland verselbstständigen könnte, auch noch in andere Kirchen? Oder was meinen Sie damit?
Nicht in andere Kirchen, aber dass dort die Erwartungen immer weiter geschürt werden und letztendlich die Bischöfe in einen Zugzwang kommen, den sie nicht wollen und dem sie auch nicht gerecht werden können. Und dann, denke ich, wird der apostolische Stuhl die Bremse ziehen.
Haben die Bischöfe denn überhaupt irgendeine kirchenrechtliche Möglichkeit, die Autorität des Papstes in Frage zu stellen?
Nein, man muss ja klar sehen, die Bischöfe sind in Rom genauso Bittsteller, wie die Laien es ihnen gegenüber sind. Manchmal gibt es die Vorstellung, deutsche Bischöfe könnten in Rom mal solidarisch auf den Tisch schauen. Aber da übersieht man ja Mehrfaches. Erstens, die Bischöfe sind Männer, die klerikal erzogen und sorgfältig durchleuchtet für ihr Amt danach handverlesen wurden, ob sie die geforderte Gefolgschaftstreue auf Dauer auch erwarten lassen. Die Widerstandsneigung so formatierter Männer ist ja von vornherein nicht hoch anzusetzen. Zweitens sind sich die deutschen Bischöfe ja nicht einmal einig. Und drittens sind die Bischöfe erfahrungsgemäß auf dem Hinweg zu solchen Besuchen mutiger als auf dem Rückweg. Ich erinnere mich an ziemlich genau vor 23 Jahren wollten schon mal 12 Apostelnachfolger bei einem Ad Limina-Besuch den Papst überzeugen, in der staatlichen schwangeren Konfliktberatung mitzuwirken. Und man könne damit nämlich jährlich 5.000 ungeborene Leben retten. Auf dem Rückweg war noch ein einziger übrig. Alle anderen gehorchten dem Papst und schlossen ihre Beratungsstellen.
Das heißt, der ganze synodale Weg in Deutschland und die Ideen der Laien hierzulande, das ist eigentlich alles völlig egal und überflüssig, weil der Papst ohnehin das letzte Wort hat und dem nicht zustimmen wird.
Genauso sehe ich das und habe es auch schon öfter ausführlich analysiert. Genauso.
Wäre es klüger gewesen, wenn diejenigen reformwilligen deutschen Bischöfe vorab Unterstützer gesucht hätten, zum Beispiel in der katholischen Kirche anderer Länder, wenn sie eine breitere Basis für ihre Ideen aufgebaut hätten?
Also zunächst sehe ich keinen deutschen Bischof, der wirklich den Namen Reformbischof verdiente, zum einen. Zum anderen, bei den zentral geforderten Reformen, um die es gehen soll, Stichwort Geschlechteranthropologie, Stichwort Sexualmoral, Gleichberechtigung, geht es um Ansätze, die einfach mit dem Selbstverständnis der katholischen Kirche nicht vereinbar sind. Da hilft es auch nichts, wenn Sie noch 2, 3 oder auch mehr Bischöfe aus anderen Regionen zusammenbekommen. Sie würden damit die Identität der katholischen Kirche angreifen. Machen wir es mal ganz plastisch. Die katholisch verbindliche duale Geschlechteranthropologie mit ihren Rollenvorgaben aufzugeben, wäre ein Knieschuss für die Männerhierarchie. Warum sollten die das tun? Und wenn Sie von der Sexualmoral reden, muss man sehen, die ist weiterhin fixiert auf den strukturell fortpflanzungsoffenen Sexualakt, also im Kern eine heteronormative Koitalmoral. Wenn Sie jetzt homosexuelle Handlungen als legitim anerkennen, dann kippt dieses gesamte bisherige Moralkonzept. Damit wir uns recht verstehen, ich fände es ja gut, aber ich sehe keinen tragfähigen Grund darauf zu hoffen. Und die deutschen Bischöfe kriegen bisher ja nicht einmal das auf die Reihe, was sie könnten, nämlich das eigene Arbeitsrecht divers zu öffnen.
Mhm. Aber warum hat Papst Franziskus, wenn das so klar ist, nicht einfach schon ein ganz klares Machtwort gesprochen und das alles vom Tisch gewischt? Er hat da ja bisher so ein bisschen herumlaviert.
Das weiß ich nicht. Einerseits nimmt man wahr, dass Papst Franziskus ein durchaus primazial, also zentral durchregierender Papst ist. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, dass er vieles einfach laufen lässt. Natürlich kann man sagen, er kann es sich letztendlich leisten, denn ohne ihn geht ja am Ende ohnehin nichts.
Nun sitzt in Rom ein Erzbischof mit am Tisch bei den Gesprächen, nämlich der Kölner Kardinal Wölki, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es geht um die Frage, ob er in einer eidesstattlichen Versicherung die Wahrheit gesagt hat. Und letztlich geht es auch um die Frage, ob er Fälle von sexueller Gewalt durch einen Kleriker vertuscht haben könnte. Spielt all das eine Rolle bei den Gesprächen im Vatikan?
Das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, das ist völlig offenkundig, dass das eine Rolle spielt. Nur welche kann ich nicht sagen. Man muss sehen, solange der Kardinal nicht verurteilt ist, wird man zu Recht auf die Unschuldsvermutung verweisen. Und ob es zu einer Verurteilung kommt, weiß ich nicht. Großer Ermittlungselan war bislang jedenfalls nicht erkennbar. Und außerdem leistet Kardinal Wölki sich ja wirkliche Profi-Anwälte. Und auch bei einer Verurteilung muss man sehen, eine kirchliche Straftat ist der Meineid nur vor einer kirchlichen Autorität. Vor einem weltlichen Gericht, da ist es nur Sünde. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn der Papst einen vorbestraften Aachener Weihbischof zurücktreten lässt, dann doch erst recht einen vorbestraften Erzbischof und Kardinal. Schön und gut, aber die pastorale Situation in Köln ist ja auch ohne Vorstrafe des Hirten nicht erst seit gestern komplett zerrüttet. Ein Bistum nach dem Motto, viel Feind, viel Ehr zu leiten, zeigt ja ein zumindest originelles Verständnis von Seelsorge. Und trotzdem greift der Papst bisher nicht ein. Ich wage keine Prognose.
Und wenn die Bischöfe dann mit gewaschenen Köpfen aus Rom zurückkehren, was bedeutet das für die reformwilligen Katholiken, für die Laien in Deutschland? Müssen die einpacken oder austreten?
Für diejenigen mit klarem Blick wird das nicht überraschend sein. Für die Synodalinnen und Synodalen auf dem synodalen Weg, denke ich, wird es eine erneute Enttäuschung sein, nach der Enttäuschung, die sie auf der 4. Vollversammlung bereits erlebt haben, die sie aber aus ihren Hoffnungen offenbar nicht herausnimmt.
Norbert Lüdecke, Professor für Kirchenrecht an der Universität Bonn, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen.